Ja, einen schönen guten Morgen von mir. Es war doch schon länger nicht mehr da. Und ich hoffe, es geht euch gut. Und es ist schon wirklich verrückt, wie die Zeit eigentlich vergeht. Also ich denke mir, vor 14 Tagen war noch Silvester und das Jahr hat begonnen. Und jetzt sind wir schon wieder praktisch fast ein Viertel des Jahres, also haben wir vorüber. Also erstaunlich, wie die Zeit vergeht. Die guten Vorsätze sind vielleicht schon abgehakt oder vielleicht sind sie schon verschoben aufs nächste Jahr. Ich weiß es ja nicht. Und alles Gute, was wir uns so erhoffen für das neue Jahr 2025, hat ja immerhin noch fast Dreivierteljahr oder gut Dreivierteljahr Zeit, um einzutreffen. Und was wird dieses neue Jahr alles bringen? Funktioniert nicht ganz jetzt. Was wird dieses neue Jahr noch alles bringen? Bei diesen Turbulenzen momentan auf dieser Welt, Wirtschaftskrisen, Strafzölle, Katastrophen, Handelskriege oder überhaupt Kriege, gibt es überhaupt ein Anzeichen, dass es auf dieser Welt friedlicher wird? Oder stehen die Anzeichen auf Krieg? Was kommt auf uns zu? Politisch? Wirtschaftlich, gesundheitlich, Ukraine, Syrien, Israel, kann überhaupt diese Gewaltspirale gestoppt werden? Das sind alles Fragen, auf die wir oft keine Antworten haben. Da könnten wir nur noch hoffen oder können wir hoffen, dass es nicht noch schlimmer kommt, wie es ist. Und für uns persönlich, wir hoffen ja auch, gesund zu bleiben oder überhaupt gesund zu werden. Wir hoffen, dass wir unseren Arbeitsplatz behalten oder wir hoffen, dass wir einen neuen finden im neuen Jahr. Manche vielleicht hoffen, einen Ehepartner zu finden, die Prüfung zu schaffen. Oder wir hoffen, dass nicht noch alles teurer wird, wie es eh schon ist. Es gibt so viele Dinge, die wir uns fürs neue Jahr erhoffen. Und im Übrigen denke ich, ist es gut, dass wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Denn es würde uns einerseits traurig machen, wenn wir es wüssten, oder es würde uns übermütig machen. Gott weiß es. Und auf ihn sollen wir unsere Hoffnung setzen. Das ist ja für uns eigentlich klar. Trotzdem gibt es auf dieser Welt Leute, die wollen es genau wissen. Die fragen dann Horoskope. Oder sogar im Kaffeesatz möchte man gerne die Zukunft herauslesen, legen Karten oder gehen zu Wahrsagern. Und ich habe einmal gelesen, es gibt sogar Politiker, die vor einer wichtigen Entscheidung zu einem Wahrsager gehen. Soll es geben? Insgesamt hoffen wir doch alle, dass das neue Jahr gut wird oder zumindest nicht schlechter wie das alte. Und als Christen hoffen wir natürlich, dass uns Jesus bewahren wird und wir hoffen, dass er uns durchtragen wird. Und das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Er ist unser Halt, er ist unsere Sicherheit, jeden Tag in unserem Leben. Es ist also gut, auf den Herrn Jesus zu hoffen. Und ich möchte nur einen Vers aus dem Alten Testament herausnehmen, der für viele andere steht, die dieselbe Aussage haben. Und ihr kennt ihn bestimmt. Psalm 37, Vers 5. Dort steht: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, so wird er es vollbringen. Das ist wahre Weisheit und echte Wahrheit. Und sei es nicht irritiert, wenn du vielleicht feststellst, dass in deiner Bibel steht: und vertraue auf ihn. Hoffen und Vertrauen und auch Glauben, die gehören einfach zusammen. Hoffen heißt, auf etwas mit Zuversicht warten, das noch nicht da ist. Glauben heißt, überzeugt sein von etwas, was man noch nicht sehen kann. Und Vertrauen heißt, demjenigen zu glauben, der dieses etwas verspricht. Also gilt für uns: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe und vertraue auf ihn. Jetzt gibt es aber ein Aber. Ein Aber. Und es steht im 1. Korinther 15, 19 bis 20. Dort steht Folgendes. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus dem Toten auferweckt, er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Das ist krass. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, sind wir elende Menschen. Elende Menschen. Und das sagt Paulus durch den Heiligen Geist, weil wir eine Hoffnung haben, die über das Jahr 2025 hinausgeht. Und das soll unsere echte, lebendige Hoffnung sein. Und deshalb gebe ich dieser Predigt den Titel Unsere lebendige Hoffnung für 2025 und darüber hinaus. Und ich möchte vorher noch beten, bevor ich beginne. Herr Jesus, ich möchte dir danken für diese Zeit jetzt, für diese Stunde jetzt, in dem wir zusammen sind, in dem wir dein Wort hören. Ich danke dir dafür. Du bist unsere Sicherheit, unser Schutz und unsere Hoffnung. Und lass uns erkennen, was das wirklich heißt, damit wir Ruhe finden in dieser Hoffnung. Amen. Ich möchte heute einmal eine etwas andere Predigt machen, also nicht, wie ihr es vielleicht gewohnt seid. Ich möchte quer durch das Neue Testament gehen und schauen, was das Wort Gottes über unsere Hoffnung sagt. Und es sind sehr viele Bibelstellen. Und ich habe da die Bibelstellen herausgeschrieben. Also wer Interesse daran hat, sie zu Hause einmal nochmals durchschauen. Oder wir haben das schon im Hauskreis gemacht. Das ist also wirklich sehr, sehr interessant, dass man sich das wieder in Erinnerung ruft. Ich lasse es da liegen. Wer will, kann ja eins nehmen. Also heute Morgen unsere lebendige Hoffnung für 2025 und darüber hinaus. Die Frage ist, was ist die Basis unserer Hoffnung? Auf was gründet sich unsere Hoffnung für das laufende Jahr und darüber hinaus? Und es soll klar sein, es ist und es soll die Schrift sein, Gottes Wort. Das Wort Gottes ist die Grundlage und Basis unserer lebendigen Hoffnung. So schreibt jetzt Paulus im Römer 15,4, denn alles, was zuvor geschrieben ist, also für ihn damals das Alte Testament, für uns Altes und Neues, denn alles, was zuvor geschrieben ist, wurde zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Und natürlich müssen wir das auch erkennen. Wir brauchen Verständnis. Verständnis, das uns durch den Heiligen Geist geschenkt wird. Gott will uns da nicht im Unklaren lassen. Darum betet auch Paulus für die Epheser, Epheser 1, 18, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erben ist in den Heiligen. Wir müssen wissen, was die Hoffnung seiner Berufung beinhaltet. Denn wir sind als wiedergeborene Christen zum ewigen Leben berufen. Und das ist unsere lebendige Hoffnung. Ich möchte euch erinnern an das Johannesevangelium, das Kapitel 3. Dort wird eine Gespräch und eine Begegnung zwischen Jesus und Nikodemus beschrieben. Und dort sagt Jesus selbst, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und wundere dich nicht, was ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und wer wiedergeboren ist, ist zum ewigen Leben berufen. Das ist unsere Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung. Nicht ein vielleicht oder eventuell, oder ich hoffe, dass es so ist, sondern eine wirklich lebendige Hoffnung. Und darum schreibt auch Petrus, 1. Petrus 1,3: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Es ist sowas von sicher, dass Jesus auferstanden ist. Es gibt viele Zeugen, ja, es wird sogar außerbiblisch bezeugt. Und so sicher das ist, so sicher ist auch unsere lebendige Hoffnung. Weil Jesus auferstanden ist und wieder lebt, werden auch wir leben. Das ist lebendige Hoffnung. Wir leben, weil er lebt. Das ist Auferstehungsleben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Steht auch im 1. Johannesbrief. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und Petrus schreibt 10 Verse weiter, 1. Petrus 1,13. Darum gürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wir setzen unsere Hoffnung also nicht auf unsere guten Werke, auf unser gutes Verhalten, unser christliches Aussehen oder unser christliches Verhalten, sondern wir setzen es auf die Gnade Gottes. Denn seine Gnade ist es, die uns rettet, und seine Gnade ist es, die uns Hoffnung gibt. Weil wir wissen dürfen, dass er uns liebt, dass er uns schon geliebt hat, als wir noch Sünder waren und jetzt uns immer noch liebt, bis in Ewigkeit. Also wie gesagt, unsere Hoffnung in Christus ist nicht ein vielleicht oder eventuell oder kann sein oder schön wär's, sondern es ist ein Wissen um unsere ewige Zukunft. 2. Thessalonicher 2,16: Ja, selbst aber der Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade. Die gute Hoffnung haben wir durch Gnade bekommen. Es stellt sich natürlich die Frage, warum können wir uns darauf verlassen? Warum ist es so, wie es hier geschrieben oder beschrieben ist? Wir wissen es darum, weil das Wort stimmt. Weil Gottes Wort stimmt. Gott redet zu uns. Und Gott kann nicht lügen. Also noch einmal. Biblisches Hoffen heißt auf etwas mit Zuversicht warten, das noch nicht da ist. Und biblisch Glauben heißt überzeugt sein von etwas, was man noch nicht sehen kann. Und biblisch Vertrauen heißt demjenigen zu glauben, der dieses Etwas verspricht. Und dieses Etwas ist ewiges Leben. Einmal bei Jesus zu sein, ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Titus 1,2, dort steht: Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Die Hoffnung des ewigen Lebens. Was Gott verheißen hat, also was Gott versprochen hat, das hält er ganz gewiss. Er kann nicht lügen, weil er die Wahrheit ist. Er ist die Wahrheit in Person. Und weil diese lebendige Hoffnung, die er gibt, er selbst ist. 1. Timotheus 1,1: Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters, und dem Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Also unsere Hoffnung ist eine Person, die Person Jesus Christus. Und diese Person Jesus Christus lebt in jedem wiedergeborenen Christen. Und diesen Vers kennt ihr ganz sicher, Kolosser 1,27. Ihn wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Natürlich muss ich das alles, diese Wahrheit, mit unserem Glauben verbinden. Und da liegt doch oft das Problem darin begraben. Wir denken nicht daran, wir sind vielleicht vergesslich und dann ist es schon weg. Dann wissen wir nicht mehr, was ist eigentlich unsere lebendige Hoffnung für dieses Jahr und darüber hinaus. Wir vergessen es. Darum sollen wir, die wir dem Tag angehören, nüchtern sein und angetan mit dem Panzer des Brustglaubens, des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. 1. Thessaloniker 5, 8. Wir sollen angetan sein mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Jetzt heißt es aber im Epheserbrief, Epheser 6, 17, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Ist jetzt hier ein Widerspruch? Hier heißt es Helm der Hoffnung im Thessalonikerbrief und im Epheserbrief Helm des Heils. Ist das ein Widerspruch? Nein, absolut nicht. Weil unsere Hoffnung und auch unser Heil untrennbar mit Christus verknüpft ist. Jesus ist unsere Hoffnung und Jesus ist unser Heil. Darum heißt es auch, oder kann ich sagen, den Helm der Hoffnung und des Heils, beides ist Christus. Beides ist Christus. Es stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, auf was warten wir? Wir warten auf Jesus. Aber warten wir immer noch auf seine Geburt, wie so jedes Jahr, immer wieder? Nein, wir warten auf seine Wiederkunft in Herrlichkeit. Das ist eigentlich unser Warten. Auf seine Wiederkunft in Herrlichkeit. Das ist unsere glückselige Hoffnung. Wie es Paulus dem Titus schreibt in 2,13. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Wir erwarten auf die glückselige Hoffnung und die Erscheinung und die Wiederkunft unseres großen Gottes. Das ist unsere glückselige, lebendige Hoffnung. Es gibt noch ein Problem vielleicht. Ältere Geschwister unter uns, die denken eher vielleicht an das Kommen von Jesus und die Hoffnung, einmal bei Jesus zu sein. Wenn uns Krankheit bedrückt oder sonst irgendetwas, vielleicht kennt das jemand Älterer, dass man vielleicht schon so gebetet hat, Jesus, komm bald. Ich weiß es ja nicht. Aber ältere Geschwister denken eher an das Kommen von Jesus und an die Hoffnung, die wir in Jesus haben. Jüngere Geschwister natürlich, die denken vielleicht, ja, ich habe das ganze Leben noch vor mir. Zuerst einmal will ich die Schule abschließen, dann einen Beruf erlernen und dann eine Familie gründen und dann Kinder haben und so weiter. Das mag alles stimmen, hat auch seine Berechtigung. Aber trotzdem werden wir aufgefordert, in allen Lebenslagen und in jedem Lebensalter die Hoffnung festzuhalten. Es scheint so, dass das auch ein Problem war bei den Hebräern. Vielleicht ist auch das ein Problem bei uns. Darum, Hebräer 3,6, schreibt der Schreiber, Christus als Sohn über seinem eigenen Haus. Und sein Haus sind wir. Wir, der Leib Jesu, ist sein Haus. Wenn wir mit Zuversicht das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Also die Hoffnung, die uns gegeben ist, sollen wir bis zum Ende standhaft festhalten. Und Hebräer 6,11. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhalten bis ans Ende. Dazu sind wir aufgefordert, alt und jung, diese lebendige Hoffnung festzuhalten, mit voller Gewissheit. Biblische Hoffnung ist also ein Wissen um Dinge, die wir noch nicht sehen können. Ein Wissen. Einzelne Hebräer haben vielleicht in all den Bedrängnissen und den Verfolgungen, die sie erlitten, die Schwierigkeiten daran festzuhalten und darum diese vielen Ermahnungen im Hebräerbrief. Noch eine Ermahnung. Hebräer 6, 18, 19. Damit ihr durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen kann, eine starke Ermunterung haben, wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren Anker, einen sicheren und festen Anker der Seelen, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang. Diese dargebotene Hoffnung festzuhalten, als einen sicheren Anker, der hineinreicht in das Himmelreich. Ein Schiff, das keinen Anker hat, ist den Wellen und allen Stürmen ausgesetzt. Aber mit einem Anker kann es sich festmachen. Genauso kann man eine Gemeinde sehen als wie eine Arche. Die Gemeinde Jesu ist eigentlich eine Arche. Wir sitzen ja alle im selben Boot. Und diese Arche hat ihren festen und sicheren Anker im Himmel bei Jesus. Er reicht bis in den Himmel, dieser Anker, wo Jesus zu Rechten Gottes sitzt. Darum, Hebräer 10, 23, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, weil Gott treu ist und Gott nicht lügen kann, der diese Verheißung gegeben hat. Nun ist es ja so, dass wir momentan keine Verfolgung erleben und vielleicht auch keine so echte Glaubensbedrängnis. Und dafür dürfen wir dankbar sein, dass wir uns hier so frei versammeln dürfen. Und das könnt ihr mir glauben, das können nicht alle Geschwister auf dieser Welt. Die haben Bedrängnisse und Nöte. Und trotzdem, obwohl es uns ja gut geht in dem Stück, gut unter Anführungszeichen, ich weiß nicht, was jetzt besser ist, trotzdem sind auch wir aufgefordert, diese Hoffnung zu ergreifen und daran festzuhalten, in der wir uns erinnern, immer wieder Erinnerung, was unsere Hoffnung ist, nämlich einmal nach unserem irdischen Leben bei Jesus zu sein. Der letzte Vers des Abschnittes über die Liebe, 1. Korinther 13, 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Unser Glaube und unsere Hoffnung wird sich einmal erfüllen. Wenn wir bei Jesus sind, brauchen wir nicht mehr zu glauben und wir brauchen nicht mehr diese Hoffnung. Unser Glaube erfüllt sich, wir sehen ihn von Angesicht zu Angesicht und unsere Hoffnung erfüllt sich ebenfalls. Wir sind dann bei ihm in seiner Herrlichkeit. Was bleibt, ist die Liebe. Bleibt ewig, weil Gott Liebe ist und er ein ewiger Gott ist. Darum kann auch Paulus so zu den Römern schreiben, Römer 8, 24 und 25. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Und etwas ganz Wichtiges möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Im 1. Johannesbrief 3,3 steht Folgendes: Ein jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Das dürfen wir nicht vergessen. Und hier ist nicht das Bad in der Badewanne gemeint, sondern das Wasserbad im Wort, das uns aufdeckt, wie wir eigentlich sind, wie wir ticken, das uns überführt, uns zur Buße leitet, immer und jeden Tag, und zum Bekennen von Sünden auffordert. Ich komme schon bald zum Schluss. Auf einem Kärtchen, das meine Frau von einer Glaubensschwester bekommen hat, stehen folgende Zeilen. Sie haben mir gefallen und ich denke, sie passen zu diesem Thema. Ein Spruch von Arno Pötzsch, den ich überhaupt nicht kenne. Ich weiß nicht, wer es ist. Aber er hat Folgendes dort geschrieben. Wir sind von Gott umgeben, auch hier in Raum und Zeit, und werden mit ihm leben in alle Ewigkeit. Und zum Abschluss ein Vers aus dem Römerbrief, Römer 15, 13. Dieser Vers ist gleichzeitig ein Wunsch von mir an euch. Römer 15, 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.